Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Genau, das Thema, Timon hat es schon angesprochen, ist Gottesfurcht. Und bevor wir in das Thema reingehen, möchte ich noch einmal den ersten Bibelvers von der letzten Predigt von letztem Sonntag mit euch lesen, der zweite Bibelvers eigentlich. Der hat mich so gepackt, und zwar steht er in Apostelgeschichte 17 und es ist der Vers 11. Und ich lese es hier kurz. Ich hoffe, ihr könnt es alle lesen. Die ersten drei Reihen sollten voll easy sein. Nein, es geht bis hinten voll gut. Also ich lese kurz. Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessaloniki. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Und ich glaube, wenn ihr schon einige Zeit bei uns in der Church seid, dann habt ihr das auch schon gehört. Das ist eigentlich das, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns, dass wir so eine Church sind. Bei uns lehrt jetzt nicht Paulus, bei uns sind es andere Leute, unter anderem ich, aber es geht hier nicht um das, was ich sage oder um das, was Ben sagt oder Lena oder wer auch immer. Es geht darum, was sagt Gottes Wort. Das ist eigentlich der einzige Maßstab, den wir haben dürfen und haben können. Und deswegen hat mich auch diese Bibelstelle so fasziniert. Hier steht, dass diese Leute, die waren nicht so voreingenommen wie die in Thessaloniki. Ihr kennt den Thessalonicher Brief, den ersten und zweiten gibt es ja auch. Sie haben das Evangelium mit großer Bereitwilligkeit, also das, was gepredigt wurde von Paulus, haben sie mit großer Bereitwilligkeit aufgenommen und zusätzlich haben sie Gottes Wort studiert, die Bibel studiert und zwar täglich und nachkontrolliert oder geprüft, ob das stimmt, was gepredigt wurde. Und ich glaube, das ist so wichtig für unser tägliches christliches Leben. Ich habe gerade gestern einen kurzen Ausschnitt gesehen von einem bekannten Prediger aus den USA. Er wurde gefragt, was ist das Wichtigste, die wichtigste sozusagen Gewohnheit, die dir je jemand gesagt hat, sollst du anfangen zu machen. Und er hat gesagt, täglich in Gottes Wort lesen. Egal, ob es nur ein Vers ist, egal, ob es ein ganzes Kapitel ist, egal, ob es der ganze Galaterbrief ist, einfach sich mit Gottes Wort beschäftigen. Und ich habe mit so vielen Leuten auch immer wieder Gespräche, die sagen, ah, ich verstehe es nicht. Und dann frage ich, ja, liest du denn? Nein. Und dann ist ja auch kein Wunder, dass du es nicht verstehst. Oder je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr gibst du dem Heiligen Geist, der in dir lebt, das Anrecht, es dir zu zeigen, was es eigentlich wirklich heißt. Und wir haben das Vorrecht, dass es so viele verschiedene Bibelübersetzungen gibt, auch solche, die ganz einfach verständlich sind, ob das jetzt ein Vorrecht ist oder nicht. Es gibt immer zwei Seiten natürlich, aber ich glaube, wir haben so viele Möglichkeiten wie keine Generation vor uns, Gottes Wort zu studieren. Und wenn du nur ein bisschen weißt, was Gottes Wort, wenn es lebendig wird, für eine Kraft hat, dann ist es eine Priorität in deinem Leben. Genau, heute das Thema Gottesfurcht. Oder wie es häufig in der Bibel auf Deutsch geschrieben wird, die Furcht des Herrn. Oder auf Englisch Fear of the Lord oder the Fear of God. Ich habe das extra für unsere englisch sprechenden Leute in der ersten Reihe hier auf Englisch aufgeschrieben. Gottes Furcht. Das ist eigentlich ein ziemlich großes Thema und es zieht sich eigentlich vom ersten Buch Mose bis zum allerletzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Kommt es eigentlich durch die ganze Bibel, zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch, Gottes Furcht. Und ich glaube, dass wir ein ziemlich verdrehtes Bild von diesem Wort haben und nicht unbedingt ein biblisches. Und ich glaube, dass wir jetzt, wir steigen einfach in die Bibel ein, lesen Bibelverse und schauen, was bedeutet denn dieses Wort eigentlich, was bedeutet dieses Wort im Alten Testament, was bedeutet es im Neuen Testament, gibt es Unterschiede, alter Bund, neuer Bund und so weiter, was bedeutet das Wort Furcht überhaupt oder Gottes Furcht oder die Furcht des Herrn, von wo kommt das, wo kommt es das erste Mal vor, was sagt Jesus dazu, was hat es mit dem Ganzen auf sich. Und ich persönlich glaube nicht, dass wir heute Abend das ganze Thema abschließen, weil das würde wahrscheinlich die 7 Stunden füllen, die Patrick mit unserer mit unseren Cams aufnehmen kann. Aber ich versuche einfach so einen Überblick zu geben über dieses ganze Thema, einfach da wirklich reinzugehen und die Dinge ein bisschen auseinanderzunehmen und dann schauen wir, ob wir vielleicht irgendwann nochmal eine Session machen. Es gibt so viele, viele interessante Bibelstellen und wir können gar nicht alle anschauen heute Abend. Also, lass uns da reingehen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass dieses Wort Furcht, lustig ist, im Deutschen gibt es mehrere Wörter, Furcht, ist eher negativ belastet, weil es mit Angst oder weil man es häufig mit Angst verbindet oder mit einfach mit negativen Dingen. Furcht ist nicht etwas Positives und ist auch nicht in der Bibel grundsätzlich etwas Positives, weil wir lesen zwar von Gottes Furcht oder von der Furcht des Herrn und zusätzlich lesen wir ja im Neuen Testament, dass perfekte Liebe, also Gottes Liebe, alle Furcht austreibt. Also, ist jetzt Gottes Furcht wichtig? Ist es nicht wichtig? Ist Furcht wichtig? Ist es nicht wichtig? Ist es positiv? Ist es negativ? Und ich glaube, wir haben grundsätzlich eine negative Mentalität diesem Wort Furcht gegenüber und das ist auch absolut verständlich. Also, ihr dürft gerne auch hier vorne hinsitzen, kein Problem. Tim muss nicht den ganzen Abend stehen oder Ronny. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Also Furcht ist eher negativ belastet und ganz verständlich, oder? Weil Furcht ist ja, oder Angst, wenn man es jetzt mit Angst übersetzen würde, ist ja nicht unbedingt etwas Positives. Gottes Furcht wird häufig erklärt, oder habe ich schon häufig diesen Begriff hier gehört. Das ist eigentlich Ehrfurcht haben vor Gott oder Respekt haben vor Gott. Und wir schauen an, stimmt das wirklich? Ist Gottes Furcht oder die Furcht des Herrn, ist das einfach nur, oder nur, ist es Ehrfurcht haben vor Gott? Oder hat das eine andere Bedeutung? Und für das habe ich mir gedacht, steigen wir einfach mal ein in Gottes Wort und wir fangen beim Alten Testament an und gehen dann so langsam ins Neue Testament rüber und schauen natürlich nie alle Bibelverse an, sondern einfach aus meiner Sicht Schlüsselverse zu diesem Thema. Es gibt zum Beispiel einen Vers, ich glaube in Psalm 119 steht der, da steht, die Furcht des Herrn ist eine Lebensquelle. Und nur schon da, Furcht, also wenn Furcht etwas Negatives ist, dann kann es ja nicht eine Lebensquelle sein. Also nur schon da sollte bei uns die Glocken läuten und wir sollten es genauer untersuchen, was dieses Wort eigentlich heißt. Wir lesen wahrscheinlich einen der bekanntesten Versen zu diesem Thema, Psalm 111, Vers 10. Hier steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und der Vers geht natürlich noch weiter, aber das ist jetzt der Punkt, den wir heute machen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit oder steht sogar der Anfang aller Weisheit. Also was um alles in der Welt hat Gottes Furcht mit Weisheit zu tun? Was hat Gottes Furcht? Ich muss ein bisschen langsamer, ich merke es. Was hat Gottes Furcht mit Weisheit zu tun? Weil Weisheit ist ja nicht dasselbe wie Wissen. Also Wissen ist eigentlich nur Information, die du dir anhäufst oder die du abrufen kannst. Und Weisheit oder zumindest göttliche Weisheit, biblische Weisheit, hat viel mehr auch mit Erkenntnis zu tun, mit Offenbarung zu tun, hat mit etwas Übernatürlichem zu tun, dass du weise Entscheidungen treffen kannst in Situationen, in denen du vielleicht gar keine Zeit hast, jetzt all dein Wissen, das du hast, abzurufen oder irgendwie rational zu denken oder irgendetwas. Manchmal müssen Entscheidungen schnell getroffen werden und du darfst als gläubiger Christ wissen, dass du die Weisheit Gottes zur Verfügung hast, dass du darauf zugreifen kannst und dass es überhaupt nicht kompliziert ist. Aber Weisheit ist nicht dasselbe wie Wissen. König Salomo aus dem Alten Testament ist ja der weiseste Mensch, der jemals gelebt hat. Fast. Die Bibel sagt es folgendermaßen in 1. Könige 5, Vers 10 steht, und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit der Ägypter. Ja, er war weiser als alle Menschen. Für die, die nicht wissen, wie Salomo zu dieser Weisheit gekommen ist, ihr könnt gerne lesen in 2. Chronik das erste Kapitel. Könnt ihr euch aufschreiben, 2. Chronik, Kapitel 1. Da steht, wie Salomo zum König wurde, wie er Gott um diese Weisheit gebeten hat. Also er hat eigentlich nicht um Weisheit gebeten, er hat um ein verständiges Herz gebeten. Und Gott hat ihm Weisheit gegeben und auch noch andere Dinge. Mega, mega interessant. Und Gott hat ihm Weisheit gegeben, als er noch mega jung war, um das Volk zu führen und dann, ihr könnt auch die Geschichten danach lesen, mega interessant, wie Salomo einfach diese Weisheit eingesetzt hat. Und diese Weisheit hat Menschen angezogen von allen Ländern rund um Israel. Weil die wollten sehen, ist dieser Typ wirklich so weise? Oder? Aber er hat sich nicht selber verdient, sondern Gott hat ihm diese Weisheit gegeben. Und was spannend ist am Ganzen, Salomo hat ja auch den größten Teil der Sprüche, also das Buch in der Bibel, das Sprüche heißt, geschrieben. Und er schreibt sehr viel von Weisheit, vor allem in den ersten Kapiteln. Und er schreibt selber auch, also dieser Salomo, der weiseste Mensch, der jemals gelebt hat, schreibt Folgendes auf in Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Dumme verachten Weisheit. Also auch Salomo schreibt das auf. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Dumme verachten Weisheit. Und wenn du das erste Kapitel und das zweite Kapitel und das dritte Kapitel durchliest, dann findest du so viele Sprüche über Weisheit und über die Furcht des Herrn. Also es ist mega interessant, wie das zusammenspielt. Damit wir Gottes Furcht besser verstehen können, müssen wir Folgendes wissen. Ich habe es extra hier aufgeschrieben. Es gibt einen Unterschied zwischen Gottes Furcht im Alten Testament und Gottes Furcht im Neuen Testament. Und ich habe hier extra nicht geschrieben zwischen Gottes Furcht im Alten Bund und zwischen Gottes Furcht im Neuen Bund, weil es ist wirklich so, es gibt einen Unterschied zwischen Gottes Furcht im Alten Testament und Gottes Furcht im Neuen Testament. Und ich möchte mit euch jetzt das ein bisschen auseinandernehmen. Was ist denn Gottes Furcht im Alten Testament? Und was ist Gottes Furcht im Neuen Testament? Und was hat das Ganze miteinander zu tun? Weil es ist ja nicht komplett etwas anderes, sondern es hat einfach einen anderen Twist bekommen, eine andere Bedeutung bekommen. Und ich finde das einfach extrem interessant. Im Alten Testament habe ich mir diese Definition für die Furcht des Herrn aufgeschrieben. Die Furcht des Herrn oder Gottesfurcht bedeutet die Scheu davor, Gott durch Sünde herauszufordern. Oder man könnte auch sagen, die Angst davor, ich habe hier extra Scheu geschrieben, tönt ein bisschen freundlicher, aber man könnte auch sagen, die Angst davor, Gott durch Sünde herauszufordern. Was bedeutet das? Also, wenn du Sünde hast in deinem Leben, dann forderst du Gott heraus, weil du ja eigentlich weißt, dass Gott das Gegenteil von Sünde ist. Also das haben die Leute im Alten Testament auch gewusst. Gott hasst Sünde und deswegen hat man das so genannt, die Furcht des Herrn, also Ehrfurcht haben vor Gott oder Gottesfurcht haben, ist die Scheu davor, die Angst davor, und das sagt sie eigentlich schon im Satz, Gott durch Sünde herauszufordern. Was das mit sich bringt, ist natürlich Folgendes. Du kannst dir nie hundertprozentig sicher sein in deiner Beziehung mit Gott. Weil du weißt ja nicht genau, habe ich jetzt Sünde begangen? Manchmal weiß man es nicht. Es gibt ja schon im Alten Testament, im dritten Buch Mose, übrigens mega, mega interessant. Ich habe ja das ganze dritte Buch Mose jetzt auseinandergenommen, um einen mehrwöchigen Kurs zu machen, nur über das dritte Buch Mose. Und ich freue mich so mega drauf. Aber schon im Alten Testament hat Gott Opfer bereitgestellt, die man bringen kann für Sünden, an die man sich nicht mehr erinnert. Also schon im Alten Testament, oder? Und das sind ja nur Abbilder von dem, was Jesus nachher gemacht hat. Für uns, also das Opfer, das Jesus gebracht hat. Also das Problem ist, wenn du Angst davor hast, Gott durch Sünde herauszufordern, dann kannst du dir nie 100% sicher sein. Und das, was passiert zwischen dir und Gott, ist, es gibt eine Distanz. Es gibt eine Distanz zwischen dir und Gott und in deiner Gottesbeziehung. Und das ist eigentlich das, was das Volk Israel immer und immer und immer wieder erlebt hat. Oder ein Gott, der mega nah ist, und dann haben sie irgendeinen Mist gebaut und dann hat sich Gott sozusagen wieder zurückgezogen. Und es ist eigentlich immer Distanz. Es ist eigentlich immer so ein Auf und Ab war's. Und ich glaube, dass wir gläubigen Christen, und ich spreche jetzt nicht nur für uns als Grace Church, ich hoffe, dass wir das langsam einigermaßen mariniert sind darin, aber ich glaube, dass wir diese Distanz, diese Mentalität von dieser Gottesfurcht im Alten Testament rübergenommen haben in den Neuen Bund. Und dass wir mit dieser Mentalität eigentlich immer noch funktionieren, mit diesem ganzen Distanzdenken. Wir machen ja die Session heute Abend auch, weil wir in der Serie The Father's House kurz auch das angetönt haben, darf ich Gott jetzt wirklich Daddy sagen oder wo ist da Gottesfurcht? Wo hat da Gottesfurcht Platz? Ist es okay, wenn ich Gott so anspreche? Ist es zu leger? Ist es zu, wie sagt man das besser irgendwie auf Deutsch? Ist es zu plump? Wenn ich Gott einfach Daddy sage oder einfach nur Vater sage oder Papa sage oder Papi sage, wo hat da Gottes Furcht Platz oder wo ist da die Furcht des Herrn? Gibt es manchmal Zeiten, wo du Gott als Daddy ansprechen kannst und manchmal musst du einfach ein bisschen aufpassen, oder? Da ist wieder diese Distanz. Und ich glaube, das passiert eigentlich mehr in unserem Denken. Gott ist überhaupt nicht so. Das passiert mehr in unserem Denken, weil wir irgendwie diese Muster vom Alten Testament, weil es für uns logisch erscheint, weil wir Dinge im Alten Testament lesen. Wir lesen zum Beispiel von einem Typen, der die Bundeslade angefasst hat und tot umgefallen ist. Wir lesen von so vielen struben, strangen Geschichten im Alten Testament, wenn es um die Heiligkeit Gottes geht, dass wir uns im Neuen Bund, wo wir eigentlich sicher sein könnten, wo nicht diese Unsicherheit herrschen müsste, dass wir das rübernehmen mit all diesen Gedanken im Hintergrund. Wir warten kurz, du kannst gerne das Telefon abnehmen, kein Problem, wir hören dir gerne zu. Ja, klar. Das sage ich auch immer. Nein, kein Problem. No condemnation. Also, das, was passiert ist, es passiert eine Distanz. Und jetzt lesen wir im Alten Testament, ohne Weisheit gibt es keine Gottesfurcht. Und umgekehrt, das ist eigentlich wie so ein Zyklus, also ohne Gottesfurcht keine Weisheit und ohne Weisheit keine Gottesfurcht. Und eigentlich schließt sich dieser Kreis ja fast gegenseitig aus, weil du brauchst ja das eine oder andere, um das eine oder andere überhaupt irgendwie entwickeln zu können oder zu bekommen, oder? Und Gott sei Dank gibt es schon im Alten Testament Hinweise, was Jesus für uns am Kreuz machen wird. Also es gibt extrem viele Prophetien im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen. Und ich habe eine, die mit Gottesfurcht zu tun hat, rausgesucht. Und zwar ist es aus dem Propheten Jesaja. Und es ist im 11. Kapitel und der Vers 2. Also Jesaja, Kapitel 11, Vers 2. Das ist eine Prophetie, die sich auf Jesus bezieht. Mega spannend auch das. Rundherum, oder ich habe jetzt nur diesen Vers hier. Hier steht: Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Erkenntnis und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Weisheit und der Furcht des Herrn. Also hier haben wir wieder diese zwei Dinge gleich zusammengefasst, hier der letzte Teil. Auf Jesus ruht der Geist der Weisheit und der Geist der Furcht des Herrn. Also auf Jesus ruht der Geist der Weisheit und auf Jesus ruht der Geist der Furcht des Herrn. Also um Weisheit zu verstehen und um die Furcht des Herrn oder Gottes Furcht zu verstehen, musst du Jesus untersuchen. Weil das ist nur eine Prophetie aus dem Alten Testament. Und jetzt lesen wir im Neuen Testament, was es denn mit dieser Weisheit auf sich hat. Weil wir müssen immer daran denken, Gottes Furcht ist die Weisheit, ist der Anfang der Weisheit. Also wenn du Gottes Furcht hast, dann hast du auch Weisheit. Dann beginnt Weisheit zu wachsen. Jetzt hat Gott, aus meiner Sicht, Gott sei Dank, eine Abkürzung geschaffen. Und diese Abkürzung, weil wir wissen ja nie so ganz, haben wir jetzt Gottesfurcht, haben wir keine Gottesfurcht, was ist überhaupt Gottesfurcht? Und Gott hat eigentlich diesen Stumbling Block, oder wie sagt man dem, diese Hürde, das Teil, das da im Weg stand, hat er weggenommen und hat Jesus hingestellt. Und das lesen wir im 1. Korinther 1, Vers 30 und 31. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also falls du es nicht gelesen hast, der uns geworden ist, Weisheit von Gott. Also wenn du an Jesus glaubst, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann ist in diesem Moment das hier passiert. Jesus ist in dich hineingekommen, du bist jetzt in ihm, er ist in dir und er ist dir geworden, die Weisheit Gottes, die Weisheit von Gott und natürlich Gerechtigkeit, Heiligkeit. Das ist alles, was, wenn Gott dich anschaut, dann sieht er eine weise Persönlichkeit, dann sieht er eine gerechte Persönlichkeit, eine heilige und eine erlöste. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Es ist nicht dein Verdienst, es ist nicht deine Gottesfurcht, es ist nicht deine Furcht des Herrn, die das Ganze hier möglich gemacht hat, sondern es ist Jesus selber, auf dem der Geist der Weisheit ist und auf dem der Geist der Furcht des Herrn. Er ist eigentlich die Furcht des Herrn in Person. Niemand könnte mehr Gottesfurcht haben als Jesus selbst. Ist ja eins und eins zusammenzählen, logisch. Oder? Und das Coole ist, er ist deine Weisheit. Das heißt, du hast jetzt einen Teil davon schon. Das heißt, wenn es ein Kreislauf ist, du hast auch den anderen Teil. Und du hast die Möglichkeit, dass es wachsen kann. Das ist ja das Coole an Gott, oder? Er lässt dich nicht so stehen, wie du bist, oder? Auf Level 0 oder auf Level 1. Er bringt dich gleich zu Level 100 und du hast die Möglichkeit von da aus. Er sagt zum Beispiel, ihr werdet größere Wunder tun, als ich sie getan habe. Du startest von da, wo er aufgehört hat. Nur schon das ist ein größeres Wunder. Du hast die Möglichkeit, das Evangelium des Friedens und der Gnade zu verkündigen, das Jesus nicht verkündigt hat. Jesus hat das Evangelium des Königreichs, das ist ein anderes Thema. Aber du hast die Möglichkeit, das, wofür Jesus bezahlt hat, zu verkündigen. Den Menschen zu bringen, nur schon das in sich ist ein größeres Werk, weil es nicht nur eine Person jetzt macht, sondern ganz viele Personen, in denen Gottes Geist, ein anderes Thema, ich flippe schon wieder komplett aus, ich muss ja schauen, dass ich mich nicht zu fest bewege. Also was ist die biblische Definition von Furcht des Herrn? Seid ihr noch da? Wir sind ja im Bibelstudium, ihr müsst da sein, ist ja logisch. Also, was ist die Definition von diesem Wort oder von diesen Wörtern, die Furcht des Herrn? Und das Alte Testament, wo das natürlich auch als erstes vorkommt, ist auf Hebräisch geschrieben. Und das hebräische Wort für Furcht, auch für die Furcht des Herrn, ist Jira. Nicht zu verwechseln mit Jire. Oder auf Englisch Jira, tönt ja fast gleich, oder? Das Coole ist, die Wörter sind natürlich miteinander verwandt. Aber das Wort für Furcht im Alten Testament ist Jira und wird folgendermaßen geschrieben, von rechts nach links. Ihr seid ja schon lange im Bible Study, ihr wisst auch, was diese Buchstaben bedeuten. Was ist dieser Buchstabe hier? I. J. Was ist dieser Buchstabe hier? So. Hey, ist ja egal. Resch, Jod, Resch, Aleph, Hey. Ja, ziemlich einfach. Und das heißt, ausgesprochen, also es sind ja nur vier Buchstaben. Kommt schon, Leute. ihr lässt mich komplett hängen. Ich teile euch das hebräische Alphabet aus, wo alle Buchstaben drauf sind, mit allen Piktogrammen und so, und ihr lässt mich hier hängen. Unglaublich. Also ausgesprochen Jira. Wahrscheinlich oder so irgendwie. Ich habe es hier jetzt einfach auf Deutsch, besser für uns, von links nach rechts. Das ist das hebräische Wort für Furcht. Und interessant für uns jetzt natürlich, wo kommt denn das Wort das allererste Mal vor in der Bibel? Weil immer wenn ein Thema oder ein Wort das erste Mal vorkommt in der Bibel, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es signifikant ist. Dass du davon ableiten kannst, wie sich dieses Wort verhält durch die ganze Bibel hindurch oder dieses Thema verhält durch die ganze Bibel hindurch. Und die meisten Themen, wie zum Beispiel Heilung, wie zum Beispiel auch Furcht, wie zum Beispiel auch Jahwe Jireh, ganz viele Gottesnamen, ganz viele Themen kommen das erste Mal, falls ihr es noch nicht geschnallt habt, bei der Geschichte von Abraham vor. Und das hat auch einen guten Grund, weil Gott hat einen Bund geschlossen mit Abraham. Einen sehr guten Bund hat er mit Abraham geschlossen. Und deswegen kommen auch ganz viele Dinge das erste Mal vor in diesem Bündnis, in diesem Bundesverhältnis zwischen Abraham und Gott. Und ich finde das interessant. Natürlich auch die Furcht des Herrn oder die Gottesfurcht. Es kommt das erste Mal, dieses Wort kommt das erste Mal in 1. Mose Kapitel 22 vor. Und wenn du vor ein paar Wochen hier warst, dann weißt du genau, was in Kapitel 22 steht. Weil da kommt natürlich auch Jahwe Jireh oder Jireh auf Deutsch, das allererste Mal vor. Und es ist die Geschichte, wo Abraham seinen Sohn Isaac auf diesen Berg bringt, um ihn zu opfern. Und wir lesen jetzt einfach nur diesen Teil, wo das Ganze vorkommt. Und ich zeige euch nachher noch eine andere Geschichte aus dem Alten Testament, wo es noch viel klarer rauskommt, was es mit diesem Wort oder mit Gottesfurcht auf sich hat. Und ich bin so gespannt, aber ich weiß natürlich auch, was kommt. Also Abraham, also 1. Mose 22, Vers 10 bis 13 lesen wir. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu töten. Also ihr habt die Geschichte vor euren Augen. Wir sind jetzt schon oben auf dem Berg, der Altar ist gebaut, das Holz ist da, das Feuer ist da, alles ist da, das Opfer hat gefehlt, ist jetzt auch schon da. Also Isaac liegt auf diesem Altar und Abraham ist bereit, hält das Messer in der Hand und ist bereit, seinen Sohn zu töten. Und im Neuen Testament steht, dass Abraham bereit war, seinen Sohn zu töten, weil er an den Gott glaubt, der auch die Toten wieder lebendig macht. So gewaltig. Ich denke mir, wie konnte der so ein Vertrauen haben? Zu der Zeit damals. Als Esoteric Freak, sind wir mal ehrlich. Der ist in einer esoterischen Familie aufgewachsen. Gott hat ihn aus einer esoterischen Familie rausgerufen. Und er hat ja nichts gewusst, er ist einfach mal los. Ich meine, hört eine Stimme irgendwie, muss ziemlich eindringlich gewesen sein. Aber der geht los und geht nicht alleine los, nimmt noch Lot mit, seinen Neffen und so weiter, seine Familie. Crazy story. Und jetzt ist er da mit seinem Sohn und er ist wirklich bereit, seinen Sohn zu töten. Und jetzt greift Gott ein, oder? Nächster Vers. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Frage ist, wer hat hier geantwortet? Nein, trick question. Logisch, Abraham. Also, und wenn du Ben gut zugehört hast, ich glaube bei seiner letzten Predigt, dann weißt du, dass der Engel des Herrn, nicht ein Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn, natürlich Jesus ist. Im Alten Testament immer, wenn steht der Engel des Herrn. Manchmal steht auch ein Engel des Herrn, mehrere Engel des Herrn. Aber hier steht der Engel des Herrn und es ist Jesus, der mit Abraham hier spricht. Jesus sagt: Abraham, Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und ich bitte dich, diese drei Wörter, hier bin ich, einfach irgendwo im Hinterkopf abzuspeichern. Und dann geht es weiter, dann spricht Gott zu ihm oder Jesus zu ihm. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Also Gott fürchtest, hier ist es das erste Mal, wo dieses Wort Jira vorkommt in der Bibel. Und wenn du ein aufmerksamer Leser bist der Bibel, dann weißt du auch, dass Abraham nicht nur einen Sohn hatte, er hatte zwei Söhne, Ismael und Isaak. Und Gott sagt hier, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Und nächster Vers, den lesen wir jetzt nicht, aber der nächste Vers ist, Abraham kehrt sich um, sieht einen wieder, der mit seinen Hörnern im Busch hängen geblieben ist und er nimmt diesen wieder dann und opfert den auf dem Altar. Und das Ganze ist natürlich ein Bild von Gott und Jesus. Gott, der seinen Sohn auf diesen Berg getragen hat, begleitet hat, der ihn auf den Altar gelegt hat, der ihn nicht verschont hat. Abraham hat seinen Sohn verschont, aber Jesus wurde nicht verschont. Es ist eigentlich ist ein mega, mega schönes Bild von dem, was nachher auf Golgatha passiert ist. Und das Coole ist, es passierte ja auch auf der gleichen Bergkette. Also Bergkette, Hügelkette. Ja, die sprechen von Bergen, da sind wir noch lange, ich meine, das Grabser Berg noch höher dagegen. Also, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Was würdest du sagen, hat dieses Wort fürchten etwas mit Distanz zu tun? Oder hat es vielleicht mehr mit Vertrauen zu tun? Oder mit so einer Gewissheit, was steht ja auch im Neuen Testament, ich habe es euch leider schon von weggenommen, dass Abraham hatte so eine Gewissheit, weil er wusste, Gott ist ein Gott, der auch die Toten lebendig macht. Und wenn er mir einen Sohn versprochen hat, der mein Erbe sein soll, dann kann Gott diesen Sohn, auch wenn ich ihn töte, wieder zum Leben bringen. Also das tönt für mich nicht nach Distanz, das tönt für mich nach Sicherheit. Du weißt, Abraham weiß genau, wie Gott ist. Er weiß genau, was abläuft. Das tönt für mich viel mehr nach dem als nach einer Distanz, oder? Die Distanz kam erst später hinein, weil Gott hat ein spezielles Bundesverhältnis mit Abraham, das nicht auf Distanz basiert. Hat nichts mit Distanz zu tun, hat zu 100% mit Gnade zu tun, zu 100% mit Sicherheit zu tun, zu 100% mit Gott zu tun, weil Gott hat den Bund selber geschlossen, wenn du es richtig liest, Abraham hat geschlafen. Während dem Gott den Bund geschlossen hat, und im Hebräischen ist es so schön, Gott ist zwischen diesen Tieren hindurchgegangen, in der Form einer Acht, in der Form eines Unendlichkeitszeichen. Zum Zeichen, dass der Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, ein ewiger Bund ist. Aber mich friert es. Oder? Und Abraham ist in diesem Bundesverhältnis. Und Abraham hat nicht immer alles richtig gemacht, wir wissen das. Abraham hat gelogen, Abraham hat Mist gebaut. Gott hat ihn trotzdem gesegnet, weil es nicht anhand von den Werken von Abraham war, sondern anhand von der Güte Gottes. Und hier steht, Abraham fürchtete Gott. Und zwar in der ursprünglichen Definition des Wortes. Das ist das erste Mal, wo es vorkommt. Also, wir müssen weitermachen. Jira bedeutet, wenn man diese vier Buchstaben auf Deutsch übersetzt, ich habe das extra für euch gemacht, habe diese Buchstaben zusammengesetzt. Ihr wisst, jeder Buchstabe hat eine Bedeutung, jeder Buchstabe im Hebräischen hat ein Piktogramm, ein Bild, wofür er steht. Und wenn man all diese Dinge zusammensetzt, das habe natürlich nicht ich erfunden, cool wär's, das hat Gott erfunden. Und zum Glück gibt es Online-Datenbanken, wo du das alles auch nachschauen kannst und prüfen kannst. Jira bedeutet, also Furcht, bedeutet im Ursprünglichen, das mächtige Werk Gottes zu sehen. Dieses Wort, das für Gottes Furcht verwendet wird im Alten Testament, bedeutet, das mächtige Werk Gottes zu sehen. Und Abraham hat einen Glimps, einen kleinen Teil von diesem Werk erlebt. als er auf diesen Berg hochging, mit Isaak, als er da hochging und als er prophetisch gesprochen hat, Gott wird schon ein Opfer vorbereiten. Und dann kam das Opfer von der anderen Seite. Ich finde das so cool. Manchmal läufst du auf etwas zu und du denkst dir, Gott, wo bist du? Versorge mich. Und Gott ist schon lange auf der anderen Seite und die Versorgung kommt dir entgegen. Und du schaust immer hinter dich oder muss ich zurückgehen oder irgendetwas. Gott hat es im Griff. Ist so genial. Und Abraham hat einen Teil dieses mächtigen Werk Gottes gesehen und deswegen hat er die richtige, ich sag's jetzt einfach mal so, Gottesfurcht gehabt. Und Gott sagt, hey, ich habe gesehen, dass du mich fürchtest, weil du deinen Sohn nicht verschont hättest. So unglaublich. Also, ist glaublich. Dann gehen wir weiter. Wir sind ja, und ich habe euch gesagt, ihr müsst etwas im Hinterkopf behalten. Und das kommt jetzt. Nächste Geschichte. Hat auch wieder mit einem Busch zu tun, in dem sich irgendetwas verheddert hat. Und zwar in einem Dornbusch. Ihr kennt die Geschichte. Wir schauen sie kurz an. Ich fasse sie kurz zusammen. Wir können diese Geschichte lesen im 2. Mose Kapitel 3. Und es geht um Mose selber, der Gott gefragt hat, ob er sich ihm zeigen kann. Und Gott zeigt sich ihm in einem brennenden Dornbusch, der wieder bei Abraham blieb in einem Busch. Also ich finde solche Dinge ja nur schon interessant. Der wieder, der das Opfer ist, blieb in einem Busch hängen. Gott kommt in der Form von einem brennenden Dornbusch, der nicht verbrannt, sondern der immer am Brennen ist, kontinuierlich am Brennen ist, und offenbart sich Mose. Und da lesen wir, und da ist da, wo es dann auch anders wurde als damals noch bei Abraham. Aber lass uns das zusammen lesen. Also Mose hört die Stimme von Gott oder sieht diesen Dornbusch am Brennen und geht zu diesem Dornbusch hin und will, ich weiß nicht, ob er ihn anfassen will oder was auch immer, aber wir lesen das mal. 2. Mose, Kapitel 3, Verse 3 bis 6. Und du bist immer herzlich dazu eingeladen, den ganzen Kontext zu lesen, alles rundherum zu lesen. Ich nehme nur diese einzelnen Verse raus, aus Zeitgründen logischerweise. 3. Mose 3, Vers 3 bis 6. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten zu dieser großen und diese große Erscheinung oder dieses große Werk ansehen. Also Erscheinung und Werk ist dasselbe Wort. Warum dieser Busch nicht verbrennt? Das regt mich auf. Nächster Vers. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Das war das Ding, das ihr euch... Also, ist doch witzig. Ich denke mir so, ist das ein Code, den Gott benutzt? Abraham, Abraham, hier bin ich. Mose, Mose, hier bin ich. Oder ist es irgendwie so stillgestanden jetzt? Ja. Es hat natürlich eine andere Bedeutung, aber die ist ja nicht das Thema heute Abend. Also, Gott mochte, will nicht, dass Abraham, dass Mose da näher rangeht und sagt, hey Mose, Mose, und er antwortet, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran. Hier fängt es an. Tritt nicht näher heran. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und ganz ehrlich, ich glaube, hier ist es, wo wir stehen geblieben sind. Tritt nicht näher hinzu. Zieh deine Schuhe aus. Auf diesem Boden, auf dem du stehst, das ist heiliges Land. Es gibt sogar Kirchen, Churches, die einen heiligen Ort in ihrem Gebäude haben. Weil sie irgendwie nicht geschnallt haben, dass im Neuen Testament du der Tempel Gottes bist und das Heiligste, was es gibt, in dir lebt. Aber hier sind wir stehen geblieben, ganz ehrlich. Und auch ich nehme mich da selber mit rein. Hier ist unser Mindset hängen geblieben. Das ist meine persönliche Meinung. Tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Also in meinem Kopf geht ab, okay, ich darf ja nicht zu nahe an irgendetwas, das heilig ist. Ich darf ja nicht zu nahe rangehen. Nächster Vers. Und er sprach. Ist es das? Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Gottes Furcht. Bei Abraham im positiven Sinne, bei Mose im negativen Sinne. Ich glaube nicht, dass sie das, verstehe mich nicht falsch, ich glaube nicht, dass irgendjemand solche Dinge extra macht oder so, auch heute nicht. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand extra dich unter Verdammnis predigt oder irgendetwas. Ich glaube, wenn jemand predigt, dann meint er es gut, er will den Menschen helfen. Es hat viel auch einfach mit Erkenntnis zu tun, in Gottes Wort zu tun und so weiter. Aber ich finde es ganz interessant. Mose hat hier diese Begegnung mit Gott und Gott sagt zu ihm, tritt nicht näher heran. Der Grund, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und dann sagt Gott, ich bin der Gott deines Vaters, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Mose macht das ja selbstständig. Er macht das, da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Das war noch vor den 10 Geboten, lustigerweise. Das war noch vorher. Und Mose hat Angst bekommen, Gott anzuschauen. Und jetzt gehen wir, da machen wir jetzt ein bisschen schnell Durchlauf, ins Neue Testament. Jetzt behalt diesen Vers, der hier gelb ist. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und ich glaube, jeder von uns ertappt sich manchmal da. Wir getrauen uns nicht, weil Gott ist heilig. Gott muss gefürchtet werden. Darf ich jetzt Gott Daddy sagen? Darf ich in den Thronsaal? Der Thronsaal ist ja heilig. Muss ich mein Angesicht verbergen? Muss ich Angst haben, Gott anzusehen? Und ich glaube, wenn du das immer noch denkst und du kommst zu uns in die Church, dann kennst du unseren wichtigsten Bibelvers nicht. Dann muss ich dich rügen. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. So ein gewaltiger Vers. Also du siehst Mose im Alten Testament. Mose verbarg sein Angesicht. Er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und das, was Gott möchte jetzt von uns im Neuen Bund ist, wir alle aber, sagt Paulus hier, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden transformiert, werden verwandelt in dasselbe Bild. Das ist das, was jeder Christ will. Jeder Christ will Gott ähnlicher werden, will Jesus ähnlicher werden. Das Coole ist, in deiner Position bist du eh schon gleich wie er. Und in deinem Lebenswandel, je mehr du auf ihn schaust, wirst du verwandelt, wird dein Lebensstil verwandelt, wird das, was du machst, das, wie du Menschen anschaust, wie du dich verhältst, verwandelt, transformiert. Ich liebe diesen Vers. Also merkt ihr den Unterschied? Altes Testament, Neues Testament. Im Alten Testament musste Mose, das Erste, was Gott zu ihm gesagt hat, ist, zieh deine Schuhe aus. Weißt du, was das bedeutet? Du hast kein Anrecht, auf diesem Boden zu stehen, deswegen musst du deine Schuhe ausziehen. Diese Schuhe kommen durch die ganze Bibel hindurch immer wieder vor. Zum Beispiel bei Ruth, als dieser andere nähere Verwandte dem Boas seinen Schuh gab vor dem Dorf, vor der Stadt. Gewaltig. Mega. Timon hat eine Predigt darüber gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das in der Predigt vorkam, aber du kannst es selber nachlesen. Diese Schuhe haben irgendeine Bedeutung im Alten Testament. Du kannst selber herausfinden, was. Aber das Coole ist, in Lukas 15, das Erste, was passiert, als dieser verlorene Sohn zurückkommt zum liebenden Vater, ist, er bekommt Schuhe an die Füße. Und das ist ein Bild für uns, für Menschen, die an Jesus glauben und im neuen Bund leben, du hast Schuhe an deinen Füßen. Warum? Weil du jederzeit das Recht hast, in Gottes Gegenwart zu stehen. Weil du jederzeit das Recht, du bist nicht nur faktisch immer da, falls du das irgendwie noch nicht kapiert hast. Du musst nicht in den Thronraum hineinkommen. Du bist schon da. Aber du hast das Recht, in der Herrlichkeit und in der Gegenwart von Gott zu sein, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Nicht, weil du gut bist. Das muss gesagt werden. Nicht, weil du gut bist oder so eine extrem große Gottesfurcht hast, sondern weil er gut ist. Also gehen wir weiter im Neuen Testament. Römer 8, Vers 15. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Also du hast nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet. Was bedeutet das? Hast du schon mal gefragt? Was bedeutet es, dass du dich wieder fürchten müsstest? Auf was bezieht sich das? Auf die alttestamentliche Art und Weise, wie du eine Beziehung mit Gott geführt hast. Du weißt nicht genau, woran du bist. Deswegen lebst du eigentlich in konstanter Furcht vor Gott, aber nicht in Gottesfurcht im richtigen Sinne, sondern eigentlich in einem falschen Sinne. Also ich finde es mega spannend. Ich habe Neil und ich, wir haben schon so viel über dieses Thema geredet. Wir haben auch Anfang dieses Jahres eine Session gemacht online zu diesem Thema. Und das, was wir herausgefunden haben, oder das, was wir auch glauben hier als Church, ist, dass wir wirklich ein richtiges Verständnis bekommen müssen. Weil wir haben es am Anfang angeschaut, Furcht oder auch Gottesfurcht ist negativ behaftet, aber eigentlich ist es etwas mega Positives. Und ich glaube, wir müssen eine positive Mentalität entwickeln zu diesem Wort. Es gibt so Worte, oder? Wie zum Beispiel Unterordnung. Ich meine, da zieht es dir ja alles zusammen, oder? Aber es ist eigentlich ein mega schönes, positives Wort. Im richtigen Verständnis, oder? Im richtigen Verständnis. Im Sinne des Wortes, würde man sagen, wenn man gescheit ist. Also was, und das ist jetzt das absolut Spannendste, das jetzt kommt. Das kennen aber wahrscheinlich die meisten von euch auch, aber wir nehmen es trotzdem durch. Was ist eigentlich die Definition von Jesus von Gottesfurcht? Hat Jesus eine Definition? Hat er dieses Wort verwendet? Ja, er hat es verwendet. Er hat es sogar ziemlich oft verwendet. In den Evangelium finden wir diesen Ausdruck ziemlich oft. Und Jesus hat eine Definition von diesem Wort abgegeben. Und ich glaube, wenn Jesus etwas definiert, dann dürfen wir ihn bei seinem Wort nehmen. Wir können das Ganze lesen in Matthäus Kapitel 4. Das ist da, wo Jesus versucht wird, in Anführungs- und Schlusszeichen, vom Teufel. Wo der Teufel kommt und ihm all diese Ländereien zeigt, das ganze Land zeigt und sagt, hey, wenn du dich vor mir niederbeugst, dann gebe ich dir das alles. Und der Teufel hat, glaube ich, vergessen, dass Jesus nicht nur die Erde gehört, sondern das ganze Universum. Ich meine, das war ja kein Anreiz. Also ich meine, wir denken immer so, oh, zum Glück hat Jesus der Versuchung nicht nachgegeben. Hey, Jesus konnte gar nicht. Weißt du, da geht es nicht um Versuchung, so wie wir es verstehen. So wie wir es manchmal fühlen. Jesus konnte gar nicht versucht werden. Weil in ihm ist keine Sünde, in ihm ist gar nicht, er hat gar nicht diese Gedanken, die wir haben, so knapp an der Versuchung vorbei. Nein, dieses Wort Versuchung bedeutet eigentlich Test. Wenn du Gold testest auf seine Reinheit, dann lässt du es schmelzen und wie auch immer der Prozess abläuft und am Schluss findest du heraus, oh, 24 Karat, 18 Karat und so weiter. Jesus wurde auf seine Heiligkeit getestet, 120%. Also das, ich meine, wenn du Jesus einen Anreiz gibst, ja, wie auch immer, der Teufel ist halt nicht so gescheit. Also, darauf sagte Jesus zu ihm, Matthäus 4, Vers 10, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein sollst du dienen. Also das ist die Antwort von Jesus auf das Angebot vom Teufel. Und Jesus hat ja immer Gottes Wort zitiert. Jesus hat immer mit Gottes Wort geantwortet. Und das ist ein Zitat aus 5. Mose Kapitel 6, Vers 13. Und wenn wir das jetzt lesen, wir gehen jetzt ins Alte Testament und lesen das Zitat von Jesus, das hier steht. Und ihr findet den Unterschied heraus. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 13. Hier steht, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen. Hat Jesus das genauso Wort für Wort zitiert? Ich gehe nochmal zurück. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Aber hier in dem Zitat, das Jesus macht aus dem Alten Testament, steht, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen. Also ist es irgendwie falsch übersetzt worden? Haben die Leute da einen Fehler gemacht? Oder, weil es ist in jeder einzelnen Bibel, egal ob Chinesisch, Russisch, Deutsch, was auch immer, genau so geschrieben. Weil der Heilige Geist will, dass es so geschrieben ist, weil Jesus uns hier etwas zeigen will. Die Definition von Jesus für das Wort fürchten ist anbeten. Auf Englisch in awe. Wie heißt es? Awe, oder? Ja, genau. Und ich glaube, dieses Wort gibt es im Deutschen nicht so richtig, weil wir übersetzen es meistens mit Ehrfurcht, aber es ist nicht Ehrfurcht hier gemeint, es ist wirklich Anbeten gemeint. Staunen, dass du nicht mehr aus dem Staunen herauskommst. Und das Geheimnis, das kannten schon die Leute eigentlich im Alten Testament, zum Beispiel David, der die Psalmen geschrieben hat oder sehr viele Psalmen geschrieben hat, der hat dieses Wort, die Furcht des Herrn oder Gottesfurcht, sehr oft verwendet. Und ich zeige euch jetzt einen Vers und ihr dürft gerne mehrere Verse selber noch suchen. Einfach eingeben, Furcht oder Gottesfurcht, dann kommen all die Verse, wo es vorkommt. Also Jesus, die Definition von Jesus für das Wort fürchten, ist anbeten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten, bedeutet, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten. Oder was heißt das Wort fürchten auf Deutsch, also wenn man es vom Hebräischen auf Deutsch übersetzt? Ihr habt es vorher gelernt. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Okay, schauen wir halt nachher. Also Psalm 130, Vers 4, ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Psalme von David. Psalm 130, Vers 4. Aber bei dir, Gott, also bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Also siehst du jetzt, dass das Wort fürchten nichts mit Distanz zu tun haben kann? Weil wenn du realisierst, und das realisieren wir ja nur zu einem Bruchteil, aber in dem Moment, in dem du realisierst, dass dir vergeben wurde, von allem, von der Vergangenheit, Gegenwart und zukünftigen Sünden, die du begehst, begangen hast, begehen wirst, dass Jesus dir vergeben hat. Das Erste, was passiert ist. Aber bei dir ist Vergebung, damit man dich anbete. Wenn du realisierst, wie viel dir vergeben wurde, dann bekommst du nicht Angst in einer Form von der Distanz, sondern dann willst du nicht mehr, dann kommst du aus dem Staunen nicht mehr heraus. Dann kommst du aus dem Anbeten nicht mehr heraus. Dann kommst du aus dem Worshipen nicht mehr heraus. Das macht Sinn, oder? Macht irgendwie Sinn, oder? In dem Moment, in dem du realisierst, dass bei Gott Vergebung ist, machst du nicht eine Distanz. Nein, da gehst du hin. Da willst du hin. Oder? Und bei uns hat es sich eingeschlichen, so weit, dass Leute sich nicht mehr getrauen, das Abendmahl zu nehmen. Das ist eigentlich beschämend, absolut beschämend. Weil wo genau willst du hin, als an den Tisch des Herrn, um Vergebung zu empfangen? Wo genau? In deine Dusche oder wo? Also manchmal denke ich mir, wie? Oder wir denken uns, ja, wir müssen uns zu Hause, oder? Bevor ich das Abendmahl nehme, muss ich mich reinigen. Wo genau wirst du gereinigt? Also wir haben immer noch das Gefühl, und das ist das, was ich meine mit dieser Mentalität aus dem Alten Bund oder aus dem Alten Testament. Wir nehmen das wie mit rüber, es ist wie verankert bei uns. Und dann hören wir eine Predigt, oh Gott, jemand hat das Abendmahl verkehrt genommen und ist gestorben. Und wir lesen das in der Bibel. Und dann lesen wir nicht genau, oder? Aber wenn du solche Dinge, es geht darum, dass wir genau lesen. Wenn du solche Dinge siehst, dann weißt du, hey, da wo Vergebung ist, da renne ich hin. Da, wo Heilung ist, Da wo Jesus ist, da renne ich hin, da mache ich nicht eine Distanz. Weil ich weiß, dass ich es nicht verdient habe. Weil ich realisiere, hey, ich kann mir ja nicht selber vergeben. Die Leute wissen zwar vielleicht ein, zwei Sünden, die ich öffentlich begangen habe, aber die kennen ja mein Leben nicht. Die wissen nicht, was sonst noch alles so da ist. Aber er kennt es. Und er steht trotzdem oder genau deswegen mit offenen Armen da. Damit du immer weißt, wohin du gehen kannst. Damit du immer weißt, die Arme sind immer offen. Damit du immer weißt, da ist immer Vergebung. Nicht damit du eine Distanz machst, sondern damit du hingehst, anbetest, staunst, aus dem Staunen nicht herauskommst, weil du selber weißt, was du alles verbockt hast. Und du weißt, wo Vergebung ist. Also, Jira, dieses Wort, bedeutet, das mächtige Werk Gottes zu sehen. Und logischerweise ist das mächtigste Werk Gottes Jesus am Kreuz. Und wenn du Jesus am Kreuz siehst, dann kannst du nicht mehr anders als anbeten. Dann kannst du nicht mehr anders als in der richtigen Art und Weise Gott fürchten. Gott anbeten. Aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Das Wort Furcht, Jira, bedeutet das mächtige Werk Gottes zu sehen. Und es bezieht sich natürlich, was die Leute im Alten Testament ja noch nicht wussten, es bezieht sich natürlich auf Jesus. Und das Coole ist, es bezieht sich auch das Wort Jira. Nur schon das Wort, wenn du das auseinander nimmst, diese vier Buchstaben, die ich euch gezeigt habe, auf Hebräisch. Nur schon wenn du das auseinander nimmst, bezieht sich das Wort auf Jesus. Weil es hat einen ganz bestimmten letzten Buchstaben. Auf Deutsch oder Englisch das H. Auf Hebräisch Hey, das ist der fünfte Buchstabe und dieser Buchstabe bedeutet Gnade. Und Jira ohne H-Anschluss bedeutet Sehen. Gnade sehen. Oder man könnte auch so sagen, Jesus am Kreuz sehen, weil Jesus ist die Gnade Gottes personifiziert. Die Bibel sagt in Johannes 1, er ist voll von Gnade und Wahrheit. In Titus 2, er ist die Gnade, die allen erschienen ist, heilbringend. Er ist die Gnade. Also Jira, das Wort, das im Alten Testament für Gottesfurcht oder Furcht verwendet wird, bedeutet jetzt aufs Neue Testament, auf den neuen Bund bezogen, Jesus am Kreuz sehen. Und das, was nachher passiert bei dir, das ist eigentlich richtige Gottesfurcht. Das ist etwas mega Positives, eigentlich etwas mega Gutes. Man sollte einen Trend wieder daraus machen aus diesem Wort, aus meiner Sicht. So, jetzt zum Schluss habe ich euch noch zwei Bibelstellen, vielleicht auch mehr, mitgenommen aus dem Neuen Testament, weil ich euch ein bisschen dazu animieren möchte, die Bibel genau zu lesen. Es gibt ja auch im Deutsch oder auf Deutsch ganz verschiedene Bibelübersetzungen. Ganz viele verschiedene Bibelübersetzungen. Und nicht alle sind so genau wie der Urtext. Es gibt genauere, es gibt ungenauere, oder? Und ich glaube, jeder, der die Bibel übersetzt hat, der hat es mit bestem Wissen und Gewissen gemacht. Aber du merkst manchmal halt auch, zum Beispiel so wie bei Luther, was für einen Hintergrund das er hatte beim Übersetzen der Bibel. Was für einen Fokus er hatte und so weiter. Du merkst das bei den verschiedenen Bibelübersetzungen. Und ich habe einfach hier zwei eigentlich mega genaue Bibelübersetzungen mitgebracht, nämlich die Schlachterübersetzung und die Elberfelderübersetzung. Beides genau der gleiche Vers, aber anders übersetzt. Und beides mal richtig übersetzt. Beides mal richtig übersetzt. Also hier Apostelgeschichte, Kapitel 13. Ihr seht, ich bringe viel aus Apostelgeschichte in letzter Zeit, weil wir sind als Wege gerade die Apostelgeschichte am Lesen und ich muss ein bisschen Gas geben. Ich bin voll im Hintertreffen gegenüber Elias. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich... Nein. Apostelgeschichte 13, Vers 43. Nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Heiden dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Also was für ein guter Vers eigentlich. Oder da kommt Paulus, Barnabas, sie predigen, das ist die gleiche Geschichte, wie wir am Sonntag angeschaut haben, und viele Juden und gottesfürchtige Heiden, also Heiden, Proselyten, ist eigentlich normalerweise übersetzt, aber ich finde es ein bisschen ein spezielles Wort. Das heißt eigentlich nichts anderes als konvertierte Heiden zum jüdischen Gott oder zu unserem Gott jetzt natürlich. Gottesfürchtige Heiden, die haben Jesus angenommen und folgten Paulus und Barnabas nach. Und Paulus und Barnabas haben Tipps weitergegeben. Und ich glaube, das sind sehr wichtige Tipps. Redeten und sie ermahnten, das Wort ermahnen, übrigens auch das gleiche Wort wie ermutigen, ja, ist auch interessant, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Aber auf das will ich jetzt hier nicht heraus, sondern auf diesen Satz. Es folgten viele Juden und gottesfürchtige Heiden, dem Paulus und Barnabas, nach. Und jetzt gehen wir Elberfelder Übersetzung. Genau der gleiche Vers. Elberfelder Übersetzung 2006. Als aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele der Juden und der anbetenden Heiden, dem Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Also habt ihr den Unterschied gesehen? Schlachterübersetzung spricht von gottesfürchtigen Heiden, die Elberfelder Übersetzung spricht von anbetenden Heiden. Warum? Weil das Wort so eine vielfältige Bedeutung hat. Eigentlich ist es genau die gleiche Bedeutung, haben wir jetzt ja gelernt. Gottesfurcht und anbeten ist eigentlich genau das gleiche Wort, oder? Nur je nach deinem eigenen Verständnis nimmst du halt dieses Wort für die Übersetzung oder du nimmst das andere Wort für die Übersetzung. Aber keines von beiden ist falsch. Aber mir ist es nur per Zufall zugefallen. Nur per Zufall ist mir das aufgefallen, weil ich letzten für die Predigt vom letzten Sonntag dieses Kapitel gelesen habe. Und dann habe ich gesehen, die anbetenden Proselyten, also Heiden. Und dann bin ich Schlachterübersetzung, wollte eigentlich die nehmen, habe ich gemerkt, da steht ja gar nicht anbetend. Da steht gottesfürchtig. Das ist genau das gleiche Wort. Und so geht es durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Gottesfurcht war unter ihnen allen. Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 8. Gottesfürchtige Menschen haben... Das ist ja eine komische Geschichte. Aber ihr seht, durch die ganze Apostelgeschichte hindurch Gottesfurcht oder je nach Übersetzung anbetend. Also wenn von Christen die Rede ist, dann ist von anbetenden Menschen die Rede in der Apostelgeschichte, je nach Übersetzung, Gottesfurcht oder anbetend. Also der Punkt des Ganzen ist eigentlich folgender, um das Ganze abzuschließen. Du musst keine Angst haben. Du darfst staunen. Du musst keine Angst haben. Du darfst staunen. Und eigentlich, aber die Zeit ist jetzt vorbei, wir hören hier auf, eigentlich wollte ich noch auf das Thema eingehen, auf das Timon mich aufmerksam gemacht hat. Erwirke deine Errettung mit Furcht und Zittern. Philipper 2, Vers 12 und 13. Aber da kann ich jetzt leider nicht darauf eingehen. Die Zeit ist fertig, das machen wir dann. Mit einem Kurzvideo. Nur so viel zu dem ganzen Thema, falls dich das beschäftigt oder interessiert oder falls du jetzt schon wieder Angst bekommen hast, bist du vielleicht noch nicht so wirklich in der Liebe, weil Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Gott ist Liebe. Spannend. 1. Johannes 4, Vers 18. Also Furcht und Zittern, das kommt wie auch die anderen Themen, die wir heute angeschaut haben, durch die ganze Bibel hindurch vor. Das ist eine Redewendung, die verwendet wurde früher. Ich würde die jetzt heute nicht mehr so verwenden. Hat aber keinen negativen Touch, sondern es ist etwas Positives. Kannst du selber nachschauen. Ich mache so schnell wie möglich ein Video dazu. Ich glaube, das ist noch ein spannendes Thema, oder? Mach ein Video dazu, damit wir nicht wieder einen ganzen Abend ein Bible-Study nur über diesen Vers machen müssen. Aber mega, mega, mega spannend. Hey, wir machen fertig hier. Ich hoffe, du bist ein bisschen angespornt worden, die Bibel genauer zu lesen und deine Mentalität zu ändern von einer alttestamentlichen in eine neubündnische sozusagen Mentalität, und hoffe, dass du auch angeregt bist, andere Bibelstellen einfach auch nachzuforschen, weil es gibt so viele Bibelstellen, wo diese Wörter vorkommen. Geh das nachprüfen, und wenn du Fragen hast, komm einfach auf uns zu. Auch wenn du online dabei bist und du Fragen hast, du darfst gerne eine E-Mail schreiben an unsere E-Mail-Adresse, die ist auf YouTube gepostet. Stellt Fragen. Ich persönlich liebe es, wenn Leute Fragen stellen zu biblischen Themen, weil es wichtig ist, aus meiner Sicht, dass wir die Bibel richtig verstehen. Genau. Um eine richtige Beziehung zu haben mit einem Gott, der mit uns eine richtige Beziehung hat und auch will, dass du sie hast. Amen. Yes.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.